Hallo, guten Tag. Ich bin Christian Möller und das hier ist Durch die Gegend. Der Podcast, bei dem ich mich mit interessanten Menschen beim Rumlaufen unterhalte. Und heute mache ich das mit einem Mann, der sagt von sich, in seinem Beruf bringt es überhaupt nichts, wenn man von allen gemocht werden will.
Ich habe jedenfalls in meinem Leben erlebt, in meinem politischen Leben erlebt, dass der Weg, akzeptiert zu werden, gemocht ist eigentlich gar nicht entscheidend, sondern akzeptiert zu werden, nur durch den Konflikt kommt, indem man dahin geht, wo Widerspruch ist und wo man sich Widerspruch abholt.
Durch die Gegend, Folge Nummer 31. Diesmal bin ich nach Norddeutschland gefahren, genauer gesagt nach Flensburg. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Immer wenn ich in den Norden komme, dann hat das für mich irgendwie auch ein bisschen was von nach Hause kommen. Auch wenn ich eigentlich aus Nordrhein-Westfalen bin. Vielleicht hat das was damit zu tun, dass ich mit meinen Eltern früher immer im Urlaub nach Dänemark gefahren bin. In Flensburg ist die Grenze zu Dänemark ja ganz nah und man hört auf der Straße auch dauernd, dass Leute sich auf Dänisch unterhalten. Außerdem hört man Möwen. Das macht es zusammen mit einer leichten Brise ein bisschen erträglicher, auch bei der Hitze der letzten Wochen. Es ist nämlich so ein Tag mit über 30 Grad, an dem das Interview stattfindet. Und um meinen Gesprächspartner zu treffen, muss ich von meinem Zimmer in der Nähe vom Hafen dann noch ein ganzes Stück weit bergauf gehen. Da treffe ich mich dann mit Robert Habeck. Er ist in Lübeck aufgewachsen, hat unter anderem in Freiburg Philosophie studiert und hat dann zusammen mit seiner Frau Andrea Paluch erstmal eine Karriere als Schriftsteller gestartet. Zusammen haben sie Romane, Jugendbücher und Theaterstücke im Duo veröffentlicht, bevor er dann in die Politik gegangen ist. 2002 ist er bei den Grünen eingetreten, 2004 war er schon Landesvorsitzender der Partei in Schleswig-Holstein, ab 2012 dann Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, er selbst sagt dazu Draußenminister. Das Amt hat er dieses Jahr aufgegeben, denn seit Januar 2018 ist er zusammen in der Doppelspitze mit Annalena Baerbock Bundesvorsitzender der Grünen.
Hi. Guten Abend, Christian Möller.
Hallo, moin.
Als wir uns am frühen Abend treffen, kommt er gerade von einem Termin, schiebt sich noch eben ein trockenes Brötchen rein, holt sich sein Fahrrad für den Rückweg und dann gehen wir los.
Das ist hier die Gegend jetzt, wo du wohnst, ne?
Ja, genau. Wir gehen die Waldstraße gerade runter, hier um die Ecke wohne ich. Und das ist eigentlich der höchste Punkt von Flensburg. Und Flensburg ist vom Fjord eingeschnitten worden. Es ist also unglaublich bergig und super anstrengend zum Fahrradfahren. Es ist anstrengend zum Hochlaufen, noch anstrengender zum Fahrradfahren. Also es ist halt hier so eine Moränenlandschaft. Hier ist mein Gletscher, hat den Berg hier aufgeschoben und das Gletscherwasser hat dann den Fjord geformt. Und so ist die Stadt dann, weiß ich nicht, 50 Meter über dem Meeresspiegel und die 50 Meter gehen relativ steil hoch. Aber wenn es regnet, ist hier der Stadtteil der Letzte, der nasse Füße und nassen Keller kriegt.
Flensburg ist ja gar nicht die Stadt, wo du ursprünglich herkommst, ne? Aber ist das hier jetzt trotzdem sowas wie Heimat für dich?
Ja, eindeutig. Ich bin in der Nähe von Kiel groß geworden, in Lübeck geboren, in der Nähe von Kiel groß geworden, habe die letzten 10 Jahre jetzt in Flensburg gelebt und die 10 Jahre davor in der Nähe von Flensburg. Aber das ist schon eine sehr vertraute Stadt für mich geworden, eine ganz wunderbare Lebensatmosphäre. Das liegt wesentlich daran, dass ungefähr ein Drittel der Stadt sich als dänische Minderheit bezeichnen würde. Das heißt also, es wird hier sehr viel Dänisch gesprochen. Es gibt dänische Schulen, dänisches Theater, dänische Bibliothek, dänische Sportvereine, dänische Altenheime. Und dadurch ist diese Zweisprachigkeit immer präsent. Vielleicht wie in Luxemburg oder an der deutsch-niederländischen Grenze, vielleicht auch manchmal. Und das, finde ich, gibt dem Ganzen irgendwas Kosmopolitisches. Also diese Mischung aus norddeutscher Sturheit und Zweisprachigkeit hat die Stadt mir total nahe gebracht.
Du hast die Sprache auch gelernt, glaube ich, ne?
Ja, ich habe mein Jahr in Dänemark studiert, da habe ich dann einfach akademisch Dänisch gelernt. Dann haben wir nochmal ein halbes Jahr in Dänemark gelebt und unseren ersten Roman fertiggeschrieben. Das war so ein Stipendiumaufenthalt. Und dann habe ich alles wieder vergessen, bis wir wieder in den Norden gezogen sind und meine Kinder dann auf die dänische Schule gegangen sind und die ganzen Elternabende auf Dänisch waren und Klassenfahrten auf Dänisch besprochen worden und dann war ich Pfadfinder, Führer oder Leiter oder wie das heißt, alles auf Dänisch und dann hat man sich das wieder so angeübt durch den Alltag. Also ich würde sagen, fließend, aber falsch.
Was kannst du denn noch?
Ja, der Teer, richtig Gott, Dänsk. Also ja, fast so am nächsten Alt. Der Lippesverde, ich finde nur ein Ohr, mein dicker, strühne, neuer, Lütterlied länger als die Dänske.
Du könntest mir jetzt auch sonst was erzählen. Was heißt das?
Ich spreche noch ganz gut Dänisch. Ich verstehe eigentlich alles. Dauert ein bisschen länger, bis ich die Worte zusammengesucht habe. Aber wenn ich länger mit denen rede, dann geht es eigentlich ganz gut. Und hier links, wenn ich das mal sagen darf, wir sind ja in Flensburg, große Handballstadt.
Ja.
Deutscher Meister dieses Jahr geworden, nach vielen, vielen Vizemeisterschaften. Und hier links ist die Trainingshalle der SG Flensburg-Handewitt. Also hier trifft man dann die Spieler, wenn die ein- und ausparken und keine Ahnung, wenn die hier so rumlaufen. Und das ist auch gleichzeitig die Trainingshalle von meinen Söhnen gewesen, die ja auch für Flensburg gespielt haben, solange sie hier waren. Und die Spieler sind ja alle so 2 Meter groß. Und als die Beine dann so 1 Meter groß waren, haben wir sich in der Dusche getroffen, nur dass sie immer nur bis zur Hüfte gegangen sind. Aber es war immer eine sehr familiäre Atmosphäre, dass die großen Stars, die Nationalspieler, die Kleinkinder immer so mit haben spielen lassen und am Anfang des Trainings noch mal ein bisschen durften die aufs Tor werfen, wenn die sich da reingestellt haben. So, das war, ist eine coole Atmosphäre gewesen damals.
Aber sag mal, nochmal, was du gerade gesagt hast mit den Söhnen auf der dänischen Schule. Das ist dir dann ja wichtig mit der Sprache, ne?
Naja, wir sind nicht nach Flensburg gezogen wegen der dänischen Sprache, aber es wurde dann wichtig und ich habe mir so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, warum mir das so viel bedeutet hat. Und im Grunde ist es doch so, wenn du mit 2 Sprachen groß wirst, dann weißt du intuitiv, dass man alles auch anders sagen kann. Also das gleiche Ding heißt anders, beziehungsweise die Sprache, da Sprache ja im Grunde prägt, was wir denken und sagen können überhaupt, schafft es ja eine eigene Wirklichkeit. So dass es tatsächlich, selbst zwischen Deutschland und Dänemark, eine gewisse sprachliche Unterscheidung der Wirklichkeitsformen gibt. So, und dann merkt man, wenn man da so weit gekommen ist, dass das eigentliche Wesen von Sprache das Übersetzen ist, das ewige Übersetzen. Und das finde ich einen relativ politischen Gedanken, auch jetzt in Zeiten wie diesen, wo so viel über Sprache geredet wird und Verrohung der Sprache, dass wir uns nicht einreden lassen sollten, dass man quasi in einer reinen Lehre, einer reinen Sprache, in einer reinen Kultur ist, sondern das Wesen von Sprache, von Kultur ist, immer zu vermitteln, hin und her zu springen, Einflüsse aufzunehmen, sie in eine andere Form zu bringen, Leuten zuzuhören, Leuten Verständnis zuzumuten und abzuringen. Und das, glaube ich, kann man hier im Alltag so lernen.
Wie hat sich das denn geäußert?
Ich bilde mir ein, dass die Leute, die ich hier, die Jugendlichen, die ich hier kenne und auch die Stadt, die ja halb über ein Drittel Dänisch und ein Drittel Deutsch ist, in den letzten 10 Jahren daraus was gemacht hat. Sie kommt halt aus dieser Feindschaft, diese ganze Region kommt aus dieser kulturellen Feindschaft Deutschland-Dänemark, die haben sich halt hier blutigste Kriege geliefert, die Köpfe eingeschlagen, immer mit dem nationalen Überschwang, das Deutschtum, das Dänentum und dann wurde die Grenze immer ein paar Kilometer nach Norden und nach Süden verschoben und das hat angehalten und war prägend für die ganze Region hier noch bis vor 10 Jahren, würde ich sagen.
Echt?
Also ja, als und der Kipppunkt war ein politischer. Wir haben 2012 eine Regierung mit dem SSW gebildet. Also
Südschleswigischer Wählerverband,
genau,
glaube ich. Ne?
Südschleswigischer Wählerverband ist die politische Vertretung der dänischen Minderheit. Sind von der 5%-Hürde befreit, haben landesweit so 4% ungefähr in den Wahlen immer. Entsprechend stellen sie dann 3 Mandate ungefähr im Landtag Schleswig-Holstein und haben dann mit SPD und Grünen zusammen eine Regierung gebildet.
Du wolltest bei dem mal eintreten, ne?
Das stimmt, ja. Ich hatte überlegt, da einzutreten, weil mir das so logisch erschien, wenn ich im Norden quasi halb oder ein Drittel in Dänemark lebe, dass ich dann auch mich da aufmache. Guck mal, wir können jetzt vielleicht... Warte mal, wie gehen wir denn jetzt?
Hier runtergehen?
Ja, wenn wir zum Hafen wollen, können wir hier lang gehen.
Ja,
hier
okay.
Runter. Das ist ein bisschen leiser auch vielleicht. Das ist übrigens hier der alte dänische Stadtteil, Duborg heißt der. Aha. Das ist auch ein bisschen der Arbeiterstadtteil. Hier war mal die Bundeswehr, da wo ich das Arbeitsamt ist, war mal eine große Kaserne. Und dann hat der Stadtteil hier gelebt, war alles voller Kneipen und Pizzabuden und so. Und als die dann abgezogen sind, ist das hier ein bisschen zerfallen, ein bisschen ärmlich gewesen. Sind aber eigentlich ganz super tolle Straßenbilder und Häuser und ganz hübsch ist es hier.
gerade schnell unterm Baugerüst durch.
Man sieht, dass es ganz hübsch ist. Also ganz schöne Substanz, sieht ein bisschen aus wie Kreuzberg oder so, finde ich. Aber auch ein bisschen runter. Die anderen Stadtteile sind dann irgendwie die Villengegenden und so ein bisschen die bürgerlicheren Ecken geworden. Und ich glaube, dass man so um 1920 herum die Stadt sehr erweitert hat, nicht mehr hier diesen Stadtteil genommen hat, sondern Häuser, einzelstehende Häuser gebaut hat. Die sind dann im Faschismus von den Nazis, also den reichen Nazi-Familien genommen worden. Wie man sich vielleicht erinnert, in Flensburg ist der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen. Also eines der letzten Ecken, die nicht besetzt waren, war hier Flensburger Förde. Und als Hitler Selbstmord begangen hat, ist Dönitz nach Flensburg gegangen. Dönitz war der Nachfolger von Hitler, weil er das kannte. Hier ist die Marineakademie, also die deutschen Offiziere werden noch heute in Flensburg ausgebildet, die deutschen Marineoffiziere. Und dann ist er halt da in seine alte Schule gegangen und hat da quasi die neue Nazi-Hochburg errichtet. Aber mit ihm sind eben auch unglaublich viele Bürokraten und Chargen und Offiziere gekommen. So dass 1945 im Mai, als der Zweite Weltkrieg zu Ende ging, im Grunde alle überlebenden Chef-Nazis hier in Flensburg waren. Also Himmler und Keitel und Jodl, die sind alle hier verhaftet worden. Es gibt Fotos von der Polizeiwache, die da unten ist, da wie die dann im Hinterhof ohne noch in Uniform, aber ohne Rangabzeichen stehen. Die Zellen, in denen die dann untergebracht wurden, die gibt es auch noch. Heute werden dann die Besoffenen für eine Nacht einquartiert. Und so war das dann da. Und die Nazi-Familien, die sozusagen nicht inhaftiert wurden, die sind dann da in die westliche Höhe gezogen. Und das war dann eben sehr, sehr lange, bis in die 80er Jahre hinein, eine sehr braune Stadt in der Tradition.
Sag mal, jetzt...
Jetzt sehen wir gleich die Förde.
Bitte?
Jetzt sehen wir gleich die Förde. Hier bricht es gleich ab und dann müssen wir hier ein bisschen den Berg runtergehen. Also man kann jetzt hier die Flensburger Förde sehen, da geht es so raus und da hinten die Bäume, das ist schon wieder dann Dänemark.
Ach,
und da,
okay.
Guck mal, wenn man das sieht, da hinten dieses rote Ding, das so ein bisschen aussieht wie Harry Potter Hogwarts, dieses rote Schloss, das ist diese Marineakademie. Da war das mit dem Faschismus sozusagen. Ja, und jetzt gehen wir mal runter und suchen uns einen Weg, ich weiß nicht, ob es da runter geht. Ich kenne ja nur andersrum und gucken mal.
Okay. Das Interview heute, das ist nicht dein erster Termin, ne?
Nee, ist noch nicht mal mein letzter, weil ich danach noch ein Sportinterview über die Handballspieler hier in Flensburg habe. Weiß auch nicht, was die da wieder von mir wollen. Aber es ist ungefähr mein 12. Termin. Willst du den Tag hören?
Ja.
Ich war heute Morgen in Frankfurt, bin um 5, glaube ich, aufgestanden. Vielleicht war es auch 4:30, nach Hamburg geflogen, dann zum Ministerium gefahren. Hatte heute Morgen dann Bürorunde oder Abteilungsleiterbesprechung. Dann eine große Pressekonferenz, sehr wichtig für mich und mein Projekt hier in Schleswig-Holstein, das noch zum Abschluss zu bringen, wie man die Rückbaumaterialien aus Atomkraftwerken...
Hier runter?
Ja, hier runter.
Willst du das echt die Treppe untertragen?
Atomkraftwerken, ja, so ganz...
Wie du meinst.
Ein leichtes Rad.
Hier so eine steile Treppe runter jetzt gerade, sage ich nur mal für die Hörer.
Ja, kann ja keiner sehen. Ja, wie man die Rückbaumaterialien deponiert. Dann bin ich in den Wald gefahren und wir haben die FSC, das ist so eine Nachhaltigkeitszertifizierung für die schleswig-holsteinischen Wälder, abgenommen. Das war eigentlich ein ganz schöner Termin, da rumgelaufen. Dann bin ich wieder zurück ins Ministerium, hier zwischendurch noch zwei, drei Interviews zu Munitionsaltlasten im Meer, weil wir da auch so ein Projekt aufgesetzt haben, die zu bergen. Die ganze Ostsee liegt ja voller Minen und Granaten und Torpedos und so. Und dann hatte ich... Das ist für die Hörer wahrscheinlich ein bisschen merkwürdig, aber für mich echt ein Mega-Ding. Dann habe ich den Kormoran-Frieden noch geschlossen.
Den was?
Den Kormoran. Der Kormoran, das sind diese großen schwarzen Vögel, von denen es immer mehr gibt und die ordentlich Fische fressen. Und die Fischer, die Binnenfischer vor allem, aber auch die Küstenfischer, sind stinksauer und wollen die am liebsten alle abschießen. Die stehen aber auf einer roten Liste, sind also geschützte Tiere, obwohl es immer mehr werden. Und es gab... ein ganz kompliziertes Management-System. Management ist immer der Fachausdruck für Bejagung. Also in bestimmten Regionen durfte man Kormoran erschießen, in anderen nicht. Und wir mussten das neu machen, weil das befristet war und die Datengrundlage nicht mehr korrekt war. Und es wurde immer absurder und immer fisseliger. Und dann habe ich gesagt, Schluss damit. Wir jagen die jetzt gar nicht mehr. Das ist sowieso ganz schwer, die Viecher zu erwischen. Wir entschädigen die Fischer. Wir zahlen quasi dafür, dass sie mit den Kormoranen leben. Und das wollten die aber nicht haben, weil das ist quasi die Kapitulation vor dem großen schwarzen Vogel. Und dann haben wir heute uns 2,5 Stunden zusammengesetzt und dann habe ich ihnen das nochmal erklärt und gesagt, Leute, sowas kriegt ihr nie wieder angeboten. Das ist ein super Ding für euch und es bringt Ruhe und Frieden rein und wir müssen nur von dem Berufsstolz weggehen. Wir sind die Fischer, wir wollen fischen und der Kormoran muss weg. Und dann merkte ich, wie es bricht. Und dann habe ich gesagt, so alle, die nicht Fischer sind, also alle Abteilungsleiter, alle Pressesprecher jetzt raus. Ich lasse euch mal eine Viertelstunde alleine, dann könnt ihr das untereinander klären. Und dann ging die Tür auf wie weißer Rauch und sagte, okay, wir machen das so, wie du das willst. Und lass uns in Berlin nicht hängen. So war das dann. Also es war okay. ein langer, strammer Tag.
Wie viele Termine? Warte mal, jetzt ist dieser noch und dann kommt gleich noch das Sportinterview. Das ist
ja so 10 oder so, würde ich sagen.
10 Termine?
Aber das ist normal. Das ist normaler. Ich meine, es ist ja gar nicht so spät. Wir sind hier in der Abendsonne. Es ist, weiß nicht, 6 oder so jetzt. Das ist, die Tage gehen schon bis 23 Uhr meistens mit Veranstaltungen. Mit dir zu schnacken ist eigentlich ganz easy. Und nicht eine Town Hall, wie man das sagt, wo dann 400 Leute sind und dich mit Fragen bombardieren. Es geht schon, alles gut.
Aber die Alternative hätte ja auch vor 15 Jahren oder so sein können. Robert Habeck heute an diesem Tag hat morgens mal so bis 10 gepennt,
ja.
Kaffee kochen,
na, fleißig
Romanidee,
fleißig und früh bringen. Aufstehen, das machen ja andere Leute auch. Aber ja, ich hätte auch weiter Bücher schreiben können, aber kam anders.
Mittags auf der Terrasse.
Ja, aber soll man nicht unterschätzen, literarisch zu arbeiten, ist eben auch anstrengend. Anders, weil du nicht mit so vielen Leuten zusammen bist, aber gerade die Einsamkeit ist eben auch eine echte Herausforderung und du musst dich unglaublich disziplinieren und Kraft aufbringen. Also das wissen alle, die Freelancer sind, wie dass das eine Herausforderung ist. Also jeder Beruf hat Vor- und Nachteile. Was jetzt meinen angeht, ist schon anstrengend manchmal, aber ist natürlich auch ein echtes Privileg, die Dinge seiner Zeit selbst gestalten zu können. Ich meine, wer kann das schon sagen? Das ist schon wirklich ganz großartig. Deswegen, jede Klage verbietet sich. Soll ich noch was erzählen? Olaf-Samson-Gang, wo wir stehen, war der Bordellgang von Flensburg.
Wie heißt das?
Olaf-Samson-Gang. Hier die kleine Straße, wo wir gleich durchgehen.
Ja, gehen wir mal durch.
Da, vor 10 Jahren, als ich hier war, haben noch rote Laternen in den Schaufenstern gehangen und nackige Frauen da gesessen in den Schaufenstern. So richtig, wie du das kennst von Reeperbahn.
Ja.
Und weil das eben so eine schöne alte Straße ist, siehst du gleich, sind wir immer mit unseren Eltern und Schwiegereltern hier durchgegangen, die auch immer sagen, oh, guck mal, und mit Stockrosen, oh, die kleinen Fischerhäuschen, ist das schön, bis sie sahen, dass sie voll im Puff waren. Und dann so den Kindern schnell die Augen zugehalten, das hast du nicht gesehen, das hast du nicht gesehen. Aber die Prostituierten wurden auch immer älter, die sind nicht mehr, da kam nichts mehr nach.
Waren dann bald älter als die Oma.
Ja, die waren dann tatsächlich, die haben nachher, glaube ich, Geld für Seelsorge genommen. Also da war nichts mehr mit Sex. Aber es sah noch so aus, war noch, hat so ein bisschen verrucht. Die Anmutung gehabt von London im Nebel, so ein bisschen. Aber jetzt ist es echt wunderschön und
ja, so hier ist so ist irgendwie auch, naja, ich wollte jetzt gerade sagen, so ist ein bisschen Norddeutschland für mich, aber Süddeutschland aus der Zeit sieht vermutlich ähnlich aus, ne, mit diesen niedrigen Häusern in bunten Farben gestrichen, Kopfsteinpflasterstraße.
Ja, das Licht ist anders, ne? Das finde ich, ist immer das Besondere am Norden, ist das Licht. Jetzt auch gerade in diesen Sommertagen, wo es so lange hell ist und einfach nicht dunkel wird. Und dann gibt es, wenn es dunkel wird, wird es so bläulich, diese blaue Stunde um 10 oder um 11 vielleicht. Und jetzt ist es halt so eine schrägstehende Sonne, das Meer reflektiert zurück. Das finde ich, das sind so diesige Farben, aber total intensiv.
Du hast ja eben am Anfang schon gesagt, das ist hier Heimat für dich. Und das ist ja ein Thema, was du jetzt auch gerade versuchst, so ein bisschen zu besetzen für deine Partei, für die Grünen. Ich frage mich ja, ob das wirklich die richtige Idee ist, ehrlich gesagt. Bin da total skeptisch.
Ja, fragen sich viele. Aber ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, die so viel Veränderung und so viel Zumutung bedeutet, dass wir den Doppelschritt hinbekommen müssen, schon Dinge anders machen. Und wenn ich an meine Themenfelder Landwirtschaft, Umwelt, Agrarpolitik, aber auch Besteuerung von Konzernen und Einhegung vom digitalen Kapitalismus denke, durchaus radikal anders machen. Aber nicht um des Veränderungswillen, sondern um Halt und Stabilität der Gesellschaft zu geben. Ich würde Heimat nur als subjektiven Begriff zulassen. Also das ist keine politische Kategorie. Das empfindet jeder Mensch anders. Die meisten verweisen dann ja auf die Orte ihrer Kindheit und sagen, Heimat ist für mich barfuß mit Stoppeln über den Acker gelaufen zu sein oder Geschmack von Schwarzbrot mit Honig oder so. Da kannst du natürlich kein Ministerium draus machen. Das Schwarzbrot mit Honig-Ministerium, was soll das sein? Das ist ja Unsinn.
Was ist denn für dich in dem Sinne von Schwarzbrot mit Honig Heimat?
Also heute ist es mit meiner Familie rumhängen. Also ich habe diese Kindheitserinnerung auch, aber ich weiß natürlich auch, dass die Kindheit nicht nur, komm, wir gehen mal über die Straße rüber, nicht nur super war. Ja, ich hatte eine 5 in Französisch und habe Mathe nicht kapiert und dann war ich unglücklich verliebt. Und also ich meine, das weiß doch jeder, dass es alles nicht nur super war. Aber es ist so ein bisschen verklärt. Deswegen hat es in der Politik eigentlich nichts zu suchen. Du hast ja gerade gesagt, welche Heimatsgefühle hast du? Und du kannst keine Politik für Gefühle machen. Du kannst aber in politischer Arbeit das Bedürfnis von Menschen, das man erklären muss und über die Erklärung auch Halt geben muss, ernst nehmen. Und deswegen glaube ich, die politische Antwort auf so einen Heimatdiskurs ist, die Staatlichkeit wieder ins Bewusstsein zu bringen. Also deutlich zu machen, dass wir die Möglichkeit haben, Dinge zu verändern und Dinge zu steuern und das nicht nur eine wirtschaftliche Frage ist. Dieser It's Economy Stupid Satz von Bill Clinton, der ist einfach falsch. Das ist ja die Kapitulation von Gesellschaft und von politischer Verantwortung da drin. Und so schaffst du auch Sicherheit in der Gesellschaft. Das ist aber politisches Handwerk, das ist nicht subjektiv, sondern objektiv. Du kannst die Hartz-IV-Sätze oder das ganze System anders machen, du kannst dafür sorgen, dass es fair zugeht oder fairer zugeht, du kannst Menschen, die vielleicht vom Schicksal ein bisschen gebeutelt sind, in der Würde belassen und sie nicht noch diskreditieren, du kannst mehr Geld für die Pflege ausgeben, du kannst die Schulsysteme verändern. Das sind ja aber alles politische Operationen, die aber letztlich dazu führen könnten, dass Menschen nicht das Gefühl haben, dass sie verloren sind und von der Politik allein gelassen werden.
Jetzt bist du ja auf, gerade wo wir das hier aufnehmen, auf so einer Sommertour, nennt ihr das, glaube ich. Ne?
Sommerreise. Ja.
Sommerreise, du und deine Co-Vorsitzende. Und die habt ihr so ein bisschen mit Ansage unter das Motto des Glückes Unterpfand, also Zitat aus der Nationalhymne, gestellt. Und da seid ihr ja Orte schon angefahren, die haben jetzt relativ, die haben nicht unbedingt was damit zu tun, was du jetzt gerade erklärt hast mit einer neuen Betonung von Staatlichkeit und ähnlichen Dingen, sondern es war ja das Hermannsdenkmal, das ist die Ecke, wo ich so herkomme, Hambacher Fest, Paulskirche und so, also alles, was so mit deutscher Geschichte zu tun hat. Mhm. Also warum, vor dem Hintergrund, was du jetzt gerade gesagt hast und was ich überhaupt nicht strittig finde und wo ich das Gefühl habe, ja, okay, das kann jeder nachvollziehen, warum jetzt diese symbolischen Orte dann doch ansteuern?
Weil das die Konsequenz ist aus dem, was ich gerade gesagt habe.
Ja.
Weil die, also im Grunde ist diese Sommerreise einerseits eine Kampfansage an nationalistische Kräfte und die Erklärung, dass das, was unsere Republik ausmacht, die Tradition, die Insignien immer auch oder häufig auch, jedenfalls beim Hermannsdenkmal nicht, aber bei der Paulskirche, beim Hambacher Fest, immer auch eine Bürgerrechtsbewegung war, die auch Freiheitsrechte erkämpft und verteidigt hat und Presserechte schützen wollte und Individualschutz gewährt hat gegen willkürliche Verhaftung. Und sie ist dann zu einer völkischen Bewegung teilweise verklärt worden, aber das war sie am Anfang gar nicht. Also das ist einerseits eine Kampfansage an rechts und andererseits der Versuch, eine progressive liberale Partei wie die Grünen, eine linke Partei wie die Grünen einzuordnen in die Tradition. Das ist ein bisschen sicherlich auch für einige bei uns irritierend, aber meine Analyse und meine Ableitung für die Rolle der Grünen und damit eben ja auch für meinen Job im Moment ist, dass es einfach nicht mehr reicht, wenn sich linke Parteien auf ihr kleines eigenes Milieu konzentrieren, sondern dass die Aufgabe sein muss, die gesamte Staatlichkeit zu denken. Und deswegen ist diese Sommerreise ein Stück weit eine Erforschung, wie ist eigentlich Deutschland gegründet worden? Also auf welche Frage war der Nationalstaat eine Antwort? Und welche Fragen stellen sich heute? Und die Fragen, die wir heute beantworten müssen, sprengen ganz häufig den nationalstaatlichen Rahmen. Weil ich rede mir hier zu Ende, dass nicht die halbe Stadt hier zuhört. ne, die Frage von, wie man Konzerne besteuert, wie man, welchen Beitrag man zur Eindämmung der Klimakrise macht, wie man bei Migrationsbewegung irgendeinen relevanten Beitrag leistet, dass es gerechte Verteilungssysteme, aber auch Schutz, Humanität und Ordnung, Bekämpfung der Fluchtursachen gibt, wie man vielleicht etwas Ähnliches wie Frieden noch versucht, als zumindest Illusion wahrzuhalten. Welchen Beitrag kann dafür nochmal Dänemark oder Österreich oder die Niederlande leisten und ehrlicherweise auch nicht Deutschland? Es ist einfach, da lachen die drüber. Die Herausforderungen sind zu groß. Und das ist eigentlich ganz parallel zu dem, zu der Situation, die vor 150 Jahren der Nationalstaat als Antwort herausgebracht hat, wo man gesagt hat, na, diese Kleinstaaterei, da ging es ja um Abbau von Zollschranken und um Reisefreiheit und um Gewerbefreiheit und nicht, dass ein Fürst einfach einen bestimmt. Das ging nicht mehr im Kurherzogtum Hessen oder wie immer das dann da hieß, sondern man musste größer denken und so müssen wir das heute auch machen. Und deswegen glaube ich, die Sommerreise führt uns in der Auseinandersetzung mit der deutschen Tradition zu einer proeuropäischen Antwort.
Aber ich komme nochmal auf diesen Begriff, weil du hast ja eben...
Hast du gesunder Pfand?
Nee, Heimat.
Heimat, ja.
Also, naja, was... Oder, du hast ja auch schon mal in einem Buch, was du geschrieben hast, von linkem Patriotismus zum Beispiel gesprochen, ja, ne, vor ein paar Jahren. Ja. Und das sind ja nun mal einfach doch so Begriffe, die sind von Parteien aus dem anderen politischen Spektrum in der Regel, ja, eher besetzt.
Ja, das stimmt.
Und du hast ja eben schon gesagt, Sprache formt gewissermaßen die Realität. Und wir haben da ja viel drüber gesprochen, so in den letzten Wochen und Monaten. Also zum Beispiel, was bewirkt es, wenn
jemand Asyltourismus sagt?
Oder wenn man Asyltourismus sagt oder wenn eine Journalistin in der Zeit oder die Zeit auf ihrer Titelseite fragt, pro und contra Seenotrettung, mhm, ja, und das ernsthaft zur Diskussion stellt. Ist nicht dieser Begriff Heimat dann doch einfach so ein Zugeständnis an die Rechten, so im Sinne dessen, was ja jetzt auch die CSU zu spüren bekommen hat. Also wenn man an dem Rand fischt, dann sagen halt die Leute, ja, ich wähle jetzt doch AfD, weil die CSU macht ja im Grunde genau das Gleiche. Also wenn der Habeck jetzt sagt, Heimat, Paulskirche, Hermannsdenkmal, dann kann das ja alles gar nicht so schlimm sein.
Ja, nochmal, sage ich nicht, weil Heimat ein subjektiver Begriff ist. Paulskirche, Hermannsdenkmal, Deutschland, die nationale Frage ist die Objektivierung. Das ist objektiv für Politik und auch geschichtlich nachzuzeichnen, was wie wozu geführt hat und warum bestimmte Institutionen geschaffen wurden, warum das gut oder warum es schlecht war. Deswegen würde ich das wirklich trennen und sagen, diese Heimatüberlegung ist interessant, weil Menschen da das Bedürfnis artikulieren, heimatlos zu sein, Heimweh zu haben. Aber die politische Antwort kann nicht sein, wir schaffen euch Heimat, sondern die kann nur sein, wir schaffen euch Rechte, wir schaffen Fairness. Das ist nicht das Gleiche, weil ich glaube aber schon, und das ist ja eigentlich der Kern deiner Frage, dass eine Sprache, die die Begriffe nie verteidigt und mit eigenen Inhalten auslädt, letztlich immer in der Defensive ist. Also warum ist es gelungen, die Flüchtlingskrise so zu instrumentalisieren für den rechten Rand, weil die besseren Sprachbilder oder die konkreteren Anschauungen da waren. Wir reden immer von subsidiär Geflüchteten. Also wenn wir die Leute aus dem syrischen Bürgerkriegsgebiet meinen, reden linke Parteien immer von subsidiär Geflüchteten. Ja, das versteht doch kein Mensch. Ja, und die anderen sagen immer Gewalttäter und Gefährder und malen Bilder, die krass sind. Und wenn alle Begriffe, die konservativ oder neoliberal eine Bedeutung haben, Freiheit, Verantwortung, Heimat haben wir jetzt schon genannt, Mütter, weil man ja Mütter mit dem Mütterorden verbindet, aus der Sprache gestrichen werden, dann redest du nachher nur noch von Frauen mit Kindern. Das ist alles verkrampft und ich glaube tatsächlich, dass die linke politische Seite sich zutrauen muss, diese lebenswirkliche Sprache wieder zu ihrem Ding zu machen und das ist ein Zurückweichen. Also das, ich würde dir voll widersprechen und sagen, nicht den Kampf um die Begriffe nicht aufzunehmen, ist ein Zurückweichen vor denjenigen, die die Begriffe schon für sich reklamieren. Und wenn du die Sprache verlierst, verlierst du am Ende auch die politische Gestaltungsmöglichkeit und die Inhalte.
Aber könnte man nicht ganz andere Begriffe prägen, die genauso griffig und bildhaft sind und mit denen Leute auch Emotionen verbinden und Ähnliches? Ja, also jetzt so der Gegensatz von subsidiär Geflüchteten und einem anderen Begriff. Also gibt es das nicht auch auf links mit Begriffen, die dann aber da nicht entgegenkommen. Ich nenne dir mal ein Beispiel. Es gibt einen Journalisten, Daniel Schreiber heißt er, glaube ich, der hat ein ganz schönes Buch geschrieben, das heißt Zuhause. Im Grunde handelt das auch von Heimat. Und er erklärt am Anfang, warum er dann doch einen anderen Begriff gewählt hat. Und ich fand das relativ überzeugend, weil ein Zuhause hat ja auch jemand, da sehnt sich auch jeder nach. Und da kommt er dann hin, Heimat ist im Grunde das, wovon man ausgegangen ist. Und ein Zuhause ist auch etwas, wo man hingehen kann. Also Flensburg wäre dann ja für dich vielleicht auch sowas wie so ein Zuhause, oder? Weil du kommst nicht von hier.
Das ist alles nicht falsch. Aber du... Es geht immer von der Idee aus, dass bestimmte Begriffe in sich geschlossen sind und abgeschlossen sind. Und dann gibt es eben sozusagen rechte Begriffe und linke Begriffe. Und ich glaube, das stimmt nicht. Begriffe verändern sich und Sprache verändert sich. Wir sprachen eben über diese Zweisprachigkeit und das Deutsche und das Dänische. Das ist alles dynamisch. Und wenn du jetzt sagst, okay, den Heimatbegriff geben wir der AfD und wir reden von zu Hause, was ist, wenn die AfD morgen sagt, wir reden auch von zu Hause? Was denn? Ach so, dann reden wir von der Zwei-Etagen-Wohnung oder wovon reden wir dann? Also, ja, du machst es dann immer komplizierter. Ich glaube nicht, ich glaube, es ist einfach falsch, oder ich weiß, dass es falsch ist, dass Begriffe für sich selbst stehen, sondern sie erzeugen Vorstellungen und diese Vorstellungen verändern sich. Und deswegen kann Politik diese Vorstellung zurückkämpfen. Ich mache mal ein anderes Beispiel. Ich war auch im Rahmen der Sommerreise in Leipzig, wo die 89er, die friedliche Revolution letztlich stattgefunden hat, weil da die ganzen Friedensgebete waren. Und die sind auf die Straße gezogen mit dem Slogan, wir sind das Volk. Und danach haben sie noch gesagt, wir sind ein Volk. Damit haben sie aber nicht gemeint, wir sind das deutsche Volk, also ein völkisches Volk, sondern wir haben gesagt, wir sind die Bevölkerung. Sie haben aber nicht die Bevölkerung gesagt, weil das andere einfach kraftvoller war. Und mit dem ein Volk haben sie gesagt, das haben sie mir alle, ich habe da die Helden von damals quasi getroffen. Wir wollten damit betonen, dass die Leute, die auf der anderen Seite des Zauns standen, also die Leute, die bei der Nationalen Volksarmee gedient haben, unsere Brüder oder unsere Söhne sind. Ja, das war tatsächlich so, dass Mütter und Geschwister auf der einen Seite demonstriert haben und ihre Söhne oder Geschwister auf der anderen Seite mit dem Gewehr standen. Und dann war das, wir sind ein Volk, eben ein Appell, lasst uns jetzt nicht gegeneinander marschieren, schießt nicht auf uns, lasst uns nicht spalten. Heute sagen das, wir sind das Volk, die AfD oder die nationale Rechte, haben das völlig umgedreht und haben damit nicht nur einen Satz der Vorstellung für sich reklamiert, nämlich viele Menschen auf der Straße, jeder denkt dabei eben auch an die Leipziger Bewegung. Sie haben auch dem liberalen Teil der Bürgerbewegung die Möglichkeit genommen, über diese Zeit zu sprechen. Weil es sofort unter dem, also wenn wir das durchgehen, dass dann sofort unter dem Ideologieverdacht steht, wo war das möglicherweise eigentlich eine völkische Bewegung? Die haben ja, wir sind das Volk gesagt. Und das ist ein Zurückweichen. Wenn wir das zulassen, dass reihenweise die Symbole, die Sprache, die Begriffe, die Sätze, die ja auch anders aufgeladen werden können, gekapert werden, dann verlieren wir am Ende den Vorstellungsraum, der auch eine freiheitliche Gesellschaft, ein entspanntes Miteinander möglich macht.
An dieser Stelle wie immer die kurze Werbepause, Werbung für diesen Podcast hier. Wenn euch durch die Gegend gefällt, dann wollt ihr den Podcast ja vielleicht abonnieren bei iTunes, bei Deezer, bei Spotify, bei Google Podcasts, wo auch immer ihr eure Podcasts so herkriegt. Und vielleicht habt ihr dann auch Bock, mir eine Sternebewertung oder einen Kommentar dazulassen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich freue mich natürlich auch immer über euer Feedback auf Twitter und bei Facebook. Danke übrigens auch für die Rückmeldungen zur Folge mit Gregor Gysi. Es ist interessant, wie da die Meinungen auseinandergehen. Von beste Folge bisher bis total gescheitert der Typ, war so ziemlich alles dabei. So, jetzt geht's weiter mit Robert Habeck durch Flensburg.
Was wir jetzt den Hörern hier schon die ganze Zeit verschweigen, ist, dass wir dieses Gespräch am Hafen führen.
Genau, am Museumshafen. Hier liegen nur Schiffe, die älter sind als 100 Jahre. Sind jetzt keine so irgendwie tollen Dreimaster, sondern so Apfelschuten und Handels, ja, weiß nicht, wie heißen die eigentlich? So kleine Handelssegler von früher. Wir gehen das nochmal weiter. Ja. Übrigens liegt da vorne rechts, ist aber glaube ich jetzt nicht da, das Schiff von Arvid Fuchs. Ich weiß nicht, ob alle Arvid Fuchs kennen, der macht so Umweltturns, Weltumsegelungen und so weiter. Die Dagmar Oon, die liegt hier. Aber ich zeige dir meinen Lieblingsort in Flensburg.
Willst du ihn sehen? Ja klar. Es riecht übrigens die ganze Zeit auch schon total gut, ne? Bedeutet dir sowas auch was für Heimat, in Anführungszeichen?
Ja, hör mal auf mit Heimat jetzt immer. Das ist einfach cool. Die Leute sitzen hier, trinken Flens. Hier ist übrigens die beste Fischbude, Fischbrötchenbude der Welt. Behaupten die Leute. In Wahrheit ist es, glaube ich, die unfreundlichste Fischbude der Welt.
Okay.
Weil das geht immer so. Ja, was willst du? Ein Fischbrötchen. Ja, welches? Ich nehme Lachs. Lachs. Bist nicht von hier, oder was? Lachs nehmen nur Leute, die von außen kommen. So, in einer
Tür. Okay.
Wird das sozusagen immer gut abgefertigt. Moin. Prost.
Ist das hier, wo man sich so auch abends trifft?
Die Coolen, würde ich sagen.
Die Coolen? Also wir gehen hier jetzt so ein... Wie nennt man das? Wo gehen wir jetzt gerade lang? Ja, ist das Steg?
Nee. Genau, wir gehen hier über den Steg, der endet hier gleich. Und dann gibt es so einen kleinen Ponton, der quasi hinten dran ist, wo noch auch so alte Schiffe drin hängen. Und ich weiß gar nicht, ob man da rauf darf, aber es ist echt, es ist so ein bisschen mitten in der Stadt rausgefallen aus der Stadt. Das zeige ich dir gleich. Ist wirklich cool.
Und Möwen sind hier überall.
Ja, die wohnen hier. Ja, noch einmal kurz rüber.
Ja.
Nur, dass wir das Fahrrad nicht geklaut
haben. Ja. So, jetzt gehen wir hier auf so einen Metallsteg.
Das ist cool, oder?
Das ist super hier. Ach, alles schön verrostet und so.
Und hier nämlich... Hier, auf da, wo die grüne Platte ist, da stand bis vor kurzem noch ein Billardtisch.
Ah, okay.
Und das war cool. Und ich stand hier neulich, weil ich hier ganz gerne hin, und wenn man so ein bisschen abgefahrene Fotos machen muss, also nicht so Shishi, du bist im Landtag oder im Bundestag oder so, dann hier ist halt eine wirklich
roughe... Ist ein bisschen urban.
Ja, eine roughe Kulisse sozusagen mit viel Wasser und kaputten Schiffen. Sieht so ein bisschen aus wie, ich weiß nicht, I Am Legend oder sowas. Nee, wie so eine zerfallene Stadt. Und dann kam neulich einer hier, auf dem Schiff wohnt einer. Und der kam dann raus und so, ey, willst du richtig coole Fotos machen, dann spiel mal mit mir Billard. Und dann hat er die Plane weggenommen, dann haben wir hier in der Sonne auf so einem Ponton Billard gespielt. Jetzt würde ich das an dich zeigen, nur ist der Tisch weg, keine Ahnung. Hat er über Bord geworfen, weiß ich nicht, genau.
Aber immer noch der coolste Ort, oder?
Ist mein Lieblingsort. Also wenn ich gefragt werde, wo ist dein Lieblingsort dann hier? Ist natürlich jetzt nicht so idyllisch, sondern eher punkig, aber... So wollen wir es ja haben eigentlich, oder?
Ich wollte gerade sagen, das braucht man ja eigentlich auch so als Linker, wenn man irgendwie doch wieder in so eine kleinere Stadt irgendwie zieht, dass man so ein bisschen was Roughes auch hat. Ne? Also in so einer Puppenstube möchte ja auch keiner wirklich wohnen.
Ja, das stimmt. Also ich nicht. Flensburg bietet das eigentlich. Das ist natürlich jetzt nicht eine große Stadt, aber hat eine junge Uni mit vielen, also... Wir sind 90.000 Einwohner und 15.000, 20.000 davon sind so Studierende. Man hört viele, viele Sprachen in der Stadt. Das ist irgendwie sehr, sehr entspannt. Und das ist schon ein gutes Lebensgefühl hier. Aber es ist natürlich auch krass, jetzt nach Berlin häufiger zu gehen und dann nochmal eine andere Härte oder so in der Stadt zu erleben. Das, nicht, dass mir das hier gefehlt hätte oder fehlen würde, aber es ist so ein bisschen wie wieder jünger werden, jetzt nach Berlin zu gehen.
Kriegst du davon in dem Moment schon überhaupt was mit? Also bist du nicht meistens da irgendwie in Mitte Abgeordnetenhaus oder Jakob-Kaiser-Haus und da, wo das sich das alles abspielt unterwegs?
Meistens war ich jetzt im ICE und habe die Strecke Kiel-Berlin oder Flensburg-Berlin hinter mich gebracht, weil ich so unglaublich viel gependelt bin. Also da war jetzt schon nicht besonders viel Lebensqualität dabei in den letzten Monaten. Aber klar kriege ich die Stadt schon mit. Also wenn du bei der Demo mitläufst oder abends nochmal ein paar Leute triffst oder einfach nur, wenn du... Der Weg von der S-Bahn zu deiner Wohnung und dann gehst du irgendwie an den Leuten vorbei, die zum Club gehen oder noch sich einen Döner holen oder so. Das ist einfach gut. Ich will ja nicht diesen ganzen Tourismuskrams, das interessiert mich eigentlich nicht so sehr. Wobei, gute Theateraufführungen habe ich auch schon gesehen in Berlin. Also das ist schon, das kulturelle Angebot ist schon super. Aber ist eher, die Stimmung, finde ich, die so. Die ist halt nochmal anders als Flensburg. Nicht besser, aber anders.
Guck mal hier, das Schiff ist auch total runter, ne?
Sieht aus wie von, wie ist das, Pirates of the Caribbean? So sieht es aus wie die Black Pearl, ne?
Ja, bisschen. So mit den verschiedenen Schichten, verschiedenen Farben, in denen das gestrichen war.
Genau.
Ich habe jetzt neulich in so einem Katalog was gesehen, das sind nämlich so, wo du gerade gesagt hast, hier ist kein Shishi, aus solchen Bootsplanken in verschiedenen Farben mit verschiedenen Schichten machen die jetzt so ganz fancy Möbel. Da kannst du halt irgendwie in dein Büro irgendwie so eine Kommode aus Bootsplanken stellen, die dann so eine ähnliche Optik hat.
Ja, cool. Würde ich auch machen. Wahrscheinlich ist auch teuer, aber also die Idee ist doch super, oder? So ein altes Schiff in deiner Bude zu stehen zu haben.
Findest du?
Als Bett hätte ich es gern. Bett auf den Planken von so einem, auf den Planken der Black Pearl. Da schläft sich bestimmt super.
Ach, guck mal, jetzt hier noch so eine Möwe extra für uns.
Ja, genau. Wir haben ein bisschen lauter gedreht. Hier einmal kurz Umweltminister. Ich bin ja auch fürs Meer verantwortlich, übrigens auch für die Landwirtschaft. Wir hatten in Schleswig-Holstein einen unfassbar nassen Winter. Es hat unglaublich geregnet. Das heißt, viele Flüsse haben ihre Nährstoffe ausgespült in die Ostsee. Die Ostsee ist sehr nährstoffreich dieses Jahr. Und dann gab es sehr viel Licht, ne, in dieser Dürresommer. Und dann wachsen die Algen krass, das sieht man hier. Also man kann kaum weit runter gucken. Viele Quallen und eben sehr algenreiches Wasser. Wenn die jetzt sterben im August, wird das so sein, werden wir sehr große Sauerstofflöcher haben. Wenn die Algen sterben, ziehen dann den Sauerstoff raus durch den Zerfallsprozess aus dem Wasser. Dann gibt es immer so richtig Todeszonen für Fische. Das wird diesen Sommer krass werden.
Du hast ja neulich schon geschrieben, als du da in Leipzig unterwegs warst, wo es ja mal früher hieß, es kommen bald blühende Landschaften, dass du da eher durch glühende Landschaften gefahren bist.
Ja.
War hier heute auch ein bisschen so.
Ja, war so und wird auch noch so bleiben. Wir haben halt, wir kriegen ja alle mit, wir haben halt einen krassen Sommer. Die Hitze ist das eine, aber vor allem ist es so trocken. Es hat halt in Schleswig-Holstein, in Norddeutschland, hat seit Monaten, muss man jetzt sagen, nicht mehr geregnet. Der Rasen, die Weiden, alles ist braun.
Hier liegt schon überall Herbstlaub an den Straßen.
Ja, genau.
So sieht das aus.
Du kannst vor allem, die Landwirte können ihre Kühe nicht mehr auf die Weide stellen, die können nichts mehr zu fressen. Wir haben Naturschutzflächen freigegeben und gesagt, könnt ihr Heu runterholen, ist nur kein Heu drauf. Ist ja gar nichts, wächst ja gar nichts. Das ist wirklich eine schwierige Situation. Sicherlich wird ein Teil für die Ackerbauern durch den Markt reguliert werden. Also die Preise werden steigen, wenn die Ernte so knapp ist, sodass die vielleicht ökonomisch dabei rauskommen. Aber für die tierhaltenden Betriebe, die ja darauf angewiesen sind, Futter genug zu haben oder eben zuzukaufen, ist das eben auch eine schlechte Nachricht, weil dann eben nochmal die Preise für Silage oder sowas nach oben gehen. Also das ist schon echt schwierig. Und da muss man jetzt auch nicht so besonders helle zu sein. Es fängt erst an. Das ist der Beginn der Klimakrise. Wir haben eigentlich überall in Deutschland in den letzten 10 Jahren die Erwärmung gehabt, die wir bis 2050 uns geben wollten, 1,45 Grad. So, was kommt in den nächsten 35 Jahren? Und dann hat man eine Vorstellung davon. Und keiner kann das vorhersagen. Die Meteorologen, die ja eigentlich alles wissen sollten, konnten ja diesen Sommer auch zuerst nicht erklären. Bis ich jetzt neulich las, das liegt daran, dass der Nordpol schon so warm ist, dass sich diese Tiefausläufer nicht mehr bilden. Das hatten die aber nicht auf dem Zettel. Ich meine, da kann man ja auch denken, ach, gab es kein Modell, das es ausgerechnet hat. Wir wissen einfach nicht, was passiert und es kann lokal echt krass werden, denke ich. So, und wer jetzt noch sagt, ach, so ein bisschen Klimaschutz, das machen wir später, der hat überhaupt nicht verstanden, worüber wir reden. Wir reden auch da darüber, gesellschaftliche Prozesse einigermaßen beherrschbar zu halten. Es ist halt ein Irrtum zu glauben, wir machen einfach politisch und gesellschaftlich weiter wie bisher, nur mit einer anderen Ernährungsgrundlage. Das sind einfach dramatische Veränderungen und wenn wir die einigermaßen beherrschbar halten wollen, dann sollten wir mal dringend unsere Energiepolitik ändern.
Aber ich meine, was ist denn, frage ich mich, in der Situation jetzt überhaupt noch realistisch möglich für Energiepolitik, für Umweltpolitik, für Klimapolitik, gerade auch in der Situation, wo jetzt so massiv gegengesteuert wird.
Theoretisch ist viel möglich. Ich meine, das CO2 in der Atmosphäre, das ist ja jetzt erstmal da, aber die Technik hat sich enorm entwickelt, also die erneuerbaren Energien sind so günstig, wie man sich das nicht hat vorstellen können und es wird immer weitergehen. Die Prognosen, die ich kenne, sagen, dass in 10 Jahren die Kilowattstunde 1 Cent kosten wird. Das, ne, also heute kostet sie vielleicht bei Erneuerbaren 7-8 Cent, Kohlekraftwerke 4-5 Cent. Das ist dann ein Viertel dessen, was wir heute bei dem billigsten Strom für die abgeschriebenen Kohlekraftwerke bezahlen. Das ist eine völlig neue Form der Verwendung. Das kostet im Grunde nichts mehr. Wir müssen in der Tat die Infrastruktur bezahlen, also Stromnetze, Speichersysteme vielleicht. Aber das müssen wir nicht zwingend über die Stromrechnung machen, sondern wir könnten ja auch mal die Vergangenheit besteuern, indem wir die CO2-Bepreisung endlich mal umsetzen. Und wenn man das täte, wenn man also fossile Verbrauche teurer macht und Erneuerbare einfach in der Günstigkeit der Technik zulässt, dann kannst du innerhalb von wenigen Jahren einen dramatischen Umbruch haben. Denk an das Handy. Das hatte ja, vor 7 Jahren wurde das iPhone oder wurde das Smartphone eingeführt. Und heute haben es alle. Es gibt noch nicht mal mehr diese Nokia-Telefone, geschweige denn Telefone mit Kabeln, außer ein paar Büros noch vielleicht. Völlig, und alles hat sich verändert. Wir haben die Dinger immer dabei, wir gucken, wir buchen unsere Urlaube da drauf, wir gucken, welche Kinofilme oder Restaurants noch offen haben oder gut sind. Eine völlig andere Nutzungsform ist entstanden. Alles in wenigen Jahren. Das könnten wir auch in den Energiesystemen machen.
Aber wie willst du die Leute überzeugen davon?
Ich will die Leute nicht überzeugen, ich will endlich eine bessere Politik machen. Also ich will nicht, wir sollten mal endlich, das ist ja doch der Verlust des Politischen, wenn wir immer glauben, wir müssen bessere Menschen machen, wir können doch bessere Politik machen. Also das ist doch...
Ja, aber die müssen dich doch erstmal wählen, damit du die Politik dann machen kannst.
Ich glaube, die wählen mich, weil Politik ein Entlastungsversprechen ist in der Demokratie. Wenn ich an alle appelliere und sage, stellt eure Verbrauche um, bezieht nur noch erneuerbaren Strom, fahrt nicht in den Urlaub, esst kein Fleisch mehr, das müsst ihr alles privat regeln. Dann sagen die alle, ey, das ist so anstrengend, außerdem will ich mal ein bisschen leben und ein bisschen in Ruhe gelassen werden, wozu bist du denn eigentlich da? Und die haben recht. Wenn ich sage, Leute, wählt mich und ich sorge dafür, dass CO2 eine Steuer bekommt, außerdem senke ich die Energieumlage, die EEG-Umlage, wir machen eine Reform der Landwirtschaft, dass die Tiere vernünftig gehalten werden und der Rest wird sich dann sozusagen im Markt widerspiegeln, dann sagt doch jeder, der denken kann, ach, das ist super. Wenn du das machst, dann muss ich es ja nicht machen. Dafür wähle ich dich. Und das ist der Einsatz sozusagen. Und das ist nicht ich freue mich natürlich über jeden Menschen, der vorbildlich lebt und sich vegan ernährt und alles, aber daraus abzuleiten, wir brauchen keine politische Steuerung mehr. Das ist im Grunde der Fehler der letzten Jahre. Moin.
Auch Bekannte?
Nö, aber die grüßen mich ja alle.
Ist das hier überall so?
Schon so, ja. Solange sie mir zunicken, ist alles in Ordnung. Und mich nicht anpöbeln.
Machen sie das auch?
Passiert, ja.
Echt?
Ja, klar. Also jetzt hier in Schleswig-Holstein, glaube ich, finden die meisten das ganz okay, was ich so mache. Bundesweit, jetzt in der Konfrontation, die ich ja auch bewusst suche und will und aufbaue. Ich meine, ich mache das ja nicht als Ping-Pong, sondern ich glaube, wir kriegen eine politische Auseinandersetzung, wie wir sie die letzten Jahre, ich würde fast sagen Jahrzehnte nicht mehr gehabt haben. Und die will ich halt führen. Und da will ich auch nicht kneifen. Und entsprechend bin ich dann ja auch nicht zimperlich im Angriff auf die CSU oder die AfD. Und dann passiert es, dass sich Leute im Zug neben mich setzen und sagen, bin ich ja richtig bei Habeck? Ja, das ist das Problem. Sie Arsch, dann wird er richtig geschimpft und dann ist es halt im ICE neben dem. Das ist nicht so ganz einfach, damit umzugehen, wenn der nicht aufsteht. Und ich will dann ja auch nicht aufstehen. Ich könnte ja auch weggehen, aber dann habe ich ja aufgegeben.
Also, was machst du dann?
Dann versuche ich 2-3 Mal meinen Punkt zu machen und danach lasse ich ihn abblitzen. Also, ja, muss man ja irgendwie mit um, aber es ist eine unangenehme Situation. Wenn es so persönlich wird, also wenn einer neben dir sitzt und dich anbrüllt, schon irgendwie nicht schön.
Ja, du hast ja jetzt ja auch einiges vorgenommen, ne? Also ich meine, da musst du dann ja auch irgendwann echt einfach Grenzen setzen.
Wieso? Also jetzt sehe ich erstmal
Pöbelgrenzen.
Ja, ich glaube, ich muss mir vor allem klar machen, dass man nicht von allen geliebt werden kann. Und das ist so ein bisschen, das muss ich mir nur ich mich wieder erinnern, als ich hier angefangen habe als Minister, gab es nur Konflikte. Es gab nur auf die Mütze riesige Protestaktionen der Bauern. Die Fischer haben mich ausgepfiffen. So dieses Standing, das ich mir jetzt oder wir uns erarbeitet haben, das war halt überhaupt nicht da. Und nun ist das gewachsen in den Jahren. Ich würde fast denken, dass die Grünen in Schleswig-Holstein, also die meisten Menschen werden sagen, denen kannst du so ein Land anvertrauen, die machen das vernünftig. Ich bin zwar nicht mit allem einverstanden, aber das sind ehrliche Leute. Und das ist aber nur über den Konflikt gekommen. Also sich hinzustellen und zu sagen, ich möchte gerne gemocht werden, ist gar keine Antwort. Und das ist, das muss ich mir nur wieder klar machen.
Ist das am Anfang so etwas, was verführerisch ist, also dass man Dinge macht, für die man gemocht wird?
Ja, ist immer verführerisch. Ne? Man wird ja, glaube ich, immer, alle Politiker wollen lieber gemocht als gehasst werden. Aber jeder Mensch im Grunde sind ja, es ist ja kein Unterschied dann da. Aber ich habe jedenfalls in meinem politischen Leben erlebt, dass der Weg, akzeptiert zu werden, gemocht ist eigentlich gar nicht entscheidend, sondern akzeptiert zu werden, nur durch den Konflikt kommt, indem man dahin geht, wo Widerspruch ist und wo man sich Widerspruch abholt und wie man damit umgeht, dass man nicht zurückbrüllt, sondern sagt, okay, ich sehe deinen Punkt, aber du wirst verstehen müssen, dass ich einen anderen Punkt eben auch machen muss und das erkläre ich dir jetzt nochmal und das beharre ich und immer wieder und das verschafft dann am Ende Akzeptanz, vielleicht Respekt, wenn es gut läuft. Nur sich wegzuducken, die angenehmen Sachen zu machen, ist politisch der Weg in die Bedeutungslosigkeit.
Du hast ja mal, bevor das bei dir mit der Politik alles so losging, ganz andere Sachen gemacht und auch beruflich ja, angestrebt und auch eine Zeit lang gemacht. Du hast erst in der Schule Theater gespielt.
Ja gut, das haben ja wahrscheinlich viele gemacht, oder?
Aber ich hast dann an der Uni auch noch gemacht, oder?
Ja, genau.
Deine Frau dabei kennengelernt?
Ja, aber nicht beim Theater, sondern wir haben uns halt getroffen in so einer Theatergruppe und dann saßen wir auf einmal nebeneinander und stellten fest, dass wir beide aus Norddeutschland kamen und im Süden waren, in Freiburg waren. Und dann haben wir im Grunde eine Wette gemacht und gesagt, wer zuerst nach Italien fährt, muss dem anderen Bescheid sagen und der muss dann mitkommen. Ja, da gibt es keine Ausrede.
Trampen oder was?
Ich bin dann getrampt und sie hat mich dann, keine Ahnung, 3 Wochen später, war wohl Pfingsten, angerufen und gesagt, hier ist Andrea, kennst du mich noch von der Kneipe? Ich war die gesagt hat, wer nach Italien fährt, muss dem anderen Bescheid sagen und der muss dann mitkommen. Ich bin jetzt übrigens in Luzern, ich fahre morgen nach Italien. Du musst um 10 Uhr in Luzern sein. Und ich, das passte nun gerade gar nicht. Ich hatte andere Sachen an der Backe, auch, sagen wir, Herzensangelegenheiten zu klären, aber da wollte ich natürlich auch nicht kneifen. Und dann habe ich meine Herzensangelegenheiten über Nacht versucht zu lösen. Bin dann am nächsten Morgen an der Autobahn gestanden, mit dem Schild nach Luzern, ganz früh, keine Ahnung, 5 oder so. Das sind 2 Stunden Fahrt, schätze ich mal, nach Freiburg. Also ich merkte schon, dass das irgendwie heikel werden könnte. Dann kam wieder aber niemand an. Und dabei geht Treppen eigentlich immer, oder ging es damals jedenfalls. Aber keiner hat angehalten, dann bin ich echt total nervös wieder runter zum Bahnhof, gedacht, vielleicht erwische ich noch einen Zug, der war aber auch gerade weg, wieder hoch zum Autobahnkreuz. Ging gar nichts. Und als es dann um 8 war und ich schon 3 Stunden da rumgestanden habe und total nervös und dachte, irgendwie scheiße, hielt, und das ist echt ein bisschen klischeehaft und peinlich, aber hielt ein weißes Cabrio mit 2, in meiner Erinnerung, wunderschönen Frauen, die sagten, wo willst du hin? Ich sagte, Luzern, da wollen wir auch hin, steig ein. Und dann bin ich mit dem Cabrio über die Schweizer Grenze geballert und Punkt 10, als Andrea aus dem Haus gegangen ist, fuhr ich vor mit dem weißen Cabrio und sagte, hallo, da bin ich. Ja, das war cool. Das war ein guter Auftritt. So, hier Nordermarkt, dieses Jahr, ne?
Ja, wird ein bisschen belebter hier.
Mittelpunkt der Kneipen und es ist echt nice hier.
Und da ist so eine große Backsteinkirche im Hintergrund.
Das ist die katholische Kirche, Marienkirche. Hier der Brunnen ist deswegen interessant, weil die Leute, die auf der dänischen Schule Abitur machen, hier dann immer drin baden gehen. Die springen okay. Einmal in den Brunnen rein. Großes Besäufnis.
Ach so, zum Abi.
Genau, zum Abi ging es.
Ja, hier sind schon überall so niedrige, kleine Häuser. Ist das eigentlich alles echt alt oder
ja,
so?
Ist nicht, Flensburg ist nicht bombardiert worden im Zweiten Weltkrieg. Ist alles so geblieben, wie es früher immer war. Und gibt keine richtige Erklärung. Entweder sagt man, weil eben ein Drittel dänische Bevölkerung war und man die schonen wollte, oder weil keine Infrastruktur hier war, also keine Industrie, waren eben nur die Offiziersausbildung, aber keine Wehrindustrie. Das war alles Kiel, meine Geburtsstadt. Und Kiel ist halt komplett zerstört worden. Also die ist platt gemacht worden. Portikus ist die älteste Kneipe und meine Kneipe. Und eigentlich sozusagen, wenn man nicht zum Museumshafen geht, dann hier ganz eng, ganz alt, so ein bisschen British und laut. Und es gibt die Flensburger Taufe da drin, aber die ist hart. Man muss den Kopf nach hinten machen und dann gießt man dir von 4 Flaschen Schnaps was in den Mundraum. Du musst das alles trinken. 4-mal hintereinander. So
ich hatte gerade schon überlegt, ob wir das nicht jetzt machen können, aber wenn das so ein hartes Ritual ist.
Das machen wir nicht.
Ich dachte, das wäre vielleicht.
Wieder um 5 aufstehen.
Dachte, das wäre vielleicht was mit einem Bier, ein Schnaps oder
nee,
so.
Nee, gar nicht. Das ist Hannover, glaube ich. Vielen Dank.
Ja. Jemand saugt die Treppe? Ja, super. Ja, ja. Schön. Du hast ja gerade schon gesagt, du hast dann in Freiburg studiert. Wolltest du möglichst weit weg aus dem Norden eigentlich?
Ja, genau, genau. Es ist Freiburg klang frei und ich wollte möglichst weit weg aus dem Norden, einfach weil ich welthungrig war. Und allerdings habe ich Philosophie und Germanistik, also Deutsch, studiert und das ist nicht ganz so einfach zu begründen, warum man ins Ausland geht. Freiburg war top für mich.
Ist dir das dann auch so gegangen? Ich komme aus so einem kleinen Kaff in Ostwestfalen und dann bin ich nach Köln gegangen zum Studieren und habe dort dann, ich glaube nicht sofort, ich wollte erstmal sehr rheinisch sein am Anfang, hab mir da auch so dieses Tschö sagen statt Tschüss angewöhnt und hab dann nach ein paar Jahren aber gemerkt, Junge, du bist aber doch irgendwie in Westfalen. Und dann hat mir das ganz gut gefallen und ich habe das auch so ein bisschen kultiviert. Ging dir das auch so in Freiburg?
Sagt der Mann, der eben noch nicht Heimat sagen wollte und jetzt auf einmal sagt, ich habe gemerkt, ich bin ein Westfale. Lass ich mal so stehen, ne, für den geneigten Hörer. Ja, ging mir ganz genauso.
Ich nehme halt nur nicht den Begriff. Ich sag halt, ich komme da weg.
Ja, kommen wir weg, um wieder hinzugehen, oder? Oder um zu merken, dass man...
No way.
Na gut. Ich bin ja auch nicht zurückgegangen, aber es ging mir auf eine komische Art auch so. Also nicht, dass ich gemerkt habe, ich bin... dass mir das was bedeutet oder so. Aber ich habe da zum ersten Mal eine Art norddeutsche Identität oder so angenommen, weil ich anders gesprochen habe als sie ein bisschen. Und das ist deswegen nicht unrelevant. Ich meine, das klingt so ein bisschen niedlich, norddeutsche Identität, dann sagt man eben Moin und ist ein Fischkopf. Aber Menschen, die aus noch anderen Kulturen zu uns gekommen sind, Özil, Leute, deren Vorfahren aus der Türkei kamen, die haben das natürlich auch. Und die haben es wahrscheinlich viel stärker, weil das Leben dann doch nochmal fremder oder eine größere Zumutung bedeutet. Ich meine, ich bin so ein Bürgersohnkind. Für mich war alles leicht auf eine Art. Also ne, die Probleme, die ich lösen musste, waren Luxusprobleme gemessen an dem, was andere Menschen lösen mussten. Und das, wenn du aber noch richtig, also richtig hart im Gegenwind stehst, dich ein bisschen fragst, was ist eigentlich, wer bist du eigentlich? Und dann auf so, du wie du mit Westfalen und ich mit Nordischen, dann auf eine gewisse Tradition kommst, das ist irgendwie nachvollziehbar. Was ich sagen will ist, dass wir aufpassen müssen, nicht eine gewisse Hochnäsigkeit oder Arroganz an den Tag zu legen. Nicht, dass man sich nicht integrieren, sondern an die Regeln halten und fair miteinander umgehen, aber dass Menschen auch ein Bewusstsein ihrer Andersheit haben wollen und nicht eine Assimilation in eine neutrale Gesellschaft vollbringen wollen, das ist doch eigentlich eine gute Nachricht. So wie du froh bist und irgendwie damit kokettierst und ich das auch bin, wo wir herkommen, das Recht haben doch andere auch. Und da ist, glaube ich, da liegt eine Spur, warum Integration so schwer ist manchmal, weil wir vielleicht impliziert, wir, die Leute, die hier nicht aus der Fremde Vorfahren hatten, eigentlich wollen, dass die alle genauso werden wie wir. Und das funktioniert nicht. Die sollen sich an die Regeln halten, aber die sollen gerne ihr Brauchtum, ihre Eigenart mitnehmen. Wir müssen die Andersheit anerkennen. Und beides ist wichtig. Anerkennung und auch Andersheit.
Ja, das kann ich nachvollziehen, aber findest du, Kopftuch das gleiche wie Moin sagen?
Nein, das finde ich nicht. Und da, wo verschiedene Werte aneinanderstoßen, in diesem Fall vielleicht eine kulturelle, vielleicht für einige eine religiöse Tradition und eine Emanzipation der Frau, da ist es natürlich ganz schwer, den richtigen Grad an Fortschritt zu fordern. Ich wäre an der Stelle tatsächlich, also so tolerant, ich wäre bei Brauchtum, Sprache, Kleidung und so weiter, bei Unterdrückungssymbolen wäre ich tatsächlich eher härter und würde sagen, zumindest in öffentlichen Gebäuden oder im öffentlichen Dienst will ich keine religiösen Symbole haben. Das schließt alles mit ein, weil wir eine Trennung von Staat und Kirche haben. Aber das ist zwischen Moin sagen und Kopftuch ist natürlich eine Werteebene ganz doll verschoben, das stimmt.
Das Kreuz in den staatlichen Stellen, Behörden, worauf du jetzt gerade angespielt hast, glaubst du eigentlich, diese ganze Richtung wird der CSU das Genick brechen, um die Ohren fliegen, oder kriegen die sich noch irgendwie auf den richtigen Weg zurück?
Ich denke, dass die CSU es überreizt hat. So ein, mal in Anführungsstrichen, so ein gesunder Populismus, wie sie ihn immer gepflegt haben, ist zu einem aggressiven, teils antieuropäischen, fast völkischen Schlagen um sich geworden. Und wie man an den Umfragen sieht, aber auch ich aus den Gesprächen in Bayern und mit Bayern weiß, sind viele Leute einfach auf so einer Benimmebene abgestoßen. Solche Leute wollen wir nicht an der Spitze unseres Staates haben. Die repräsentieren uns nicht. Und zwar nicht nur linke Grüne, sondern sozial orientierte Christen. Also Leute, die immer in der katholischen Kirche und auch in der konservativen Ausrichtung der katholischen Kirche sich wohlgefühlt haben, treten jetzt aus der CSU aus oder sagen, wir wählen die diesmal nicht. Aber die CSU hat ja quasi die Fahne eingerollt. Ne? Das merkt man ja, dass sie einfach erschrocken sind über die Fehler, die sie gemacht haben. Ich glaube denen nicht, dass es eine Abkehr aus Einsicht ist, sondern das ist einfach jetzt der nächste strategische Move. Letztlich bin ich mir sicher, dass Leute wie Alexander Dobrindt oder Markus Söder wirklich eine andere Republik wollen. Die wollen aus der CSU eine Orban-Partei machen und das werden sie wieder probieren. Die Frage ist, ob sie das vor oder nach der Bayerischen Landtagswahl machen.
Dobrindt hat ja auch gesagt, konservative Revolution, ja, in diesem Süddeutsche Zeitung-Artikel, was ja einfach ein schlimm besetzter Begriff ist, ne? Ja. So aus der, wo ist das her? Weimarer Zeit, genau, oder
genau,
danach?
Ne? Genau, es ist ein Schlagwort für nationalistische Kreise aus der Weimarer Zeit, die quasi so in den Vorläuferstrukturen des entstehenden Faschismus drin waren. So diese konservativen Thinktanks, die es damals überall gegeben hat. Aber auch Festung Europa ist ein Begriff aus der Zeit. Und Europa der Vaterländer hat er auch gesagt. Das sind auch Schlagworte, die eigentlich nur die völkischen Rechten benutzen. Und man mag eben nicht glauben, oder ich habe aufgehört zu glauben, dass das einfach Unaufgeklärtheit und so dahingelaber ist, sondern man sollte sich vielleicht mal an den Gedanken gewöhnen, dass das eine wirkliche Agenda ist, dass sie es ernst meinen. Und dann ist es auch ernst. Und wir werden sehen, was da passiert. Meine Hoffnung, das, worauf ich hinarbeite, das, was die Grünen in Bayern wollen, ist tatsächlich, dass die CSU so eine Niederlage bekommt, dass sie umkehren muss. Dass die Menschen, die das jetzt vorangetrieben haben, auch persönliche Konsequenzen tragen müssen. Dass wenn dann immer noch sehr konservative Leute sein, gemessen an meinem politischen Weltbild, aber anständige Leute, dass die dann wieder Luft haben. Und dann brauchen wir ja auch eine konservative Kraft, die eine Bindewirkung entfaltet. Das ist mir schon völlig klar. Aber der Weg führt nur über die Niederlage.
Jetzt kann man sich diese beiden Parteien nebeneinander angucken, die Grünen und die CSU. Und das ist ja ganz bemerkenswert. Ne? Früher waren die Grünen ja doch mal so im Parlament der chaotische Haufen, ja, die gestrickt haben und so Sachen. Ich meine, gut, das macht jetzt, glaube ich, von der CSU niemand, weiß ich nicht. Und sie waren aber auch jetzt neben dem chaotischen Haufen ja ganz klar irgendwie so dieses Protestbewegung gegen, ja, was man damals als das System irgendwie empfunden hat. Das ist ja, sind ja jetzt aber Schlagworte, die kommen heute wieder, ne? Und die kommen von rechts. Hat sich da letztlich die Linke irgendwie so ein ganz gewaltiges Ei gelegt?
Nein, das glaube ich nicht. Richtig ist, dass sich Deutschland verändert hat. Nicht, häufig nicht weit genug, und es gibt viele, viele Probleme. Wohnungsnot ist vielleicht das akut drängendste soziale Problem. Das ist ja wirklich, wirklich krass, was da für Mietsteigerungen sind und welche Leute einfach nicht mehr in ihrem Umfeld bleiben können, und Reiche ziehen zu Reichen und Arme werden nach außen abgeschoben. Aber faire Besteuerung und die ökologische Frage, also ich sage nicht, dass alles super ist, aber dass vieles besser geworden ist, das wird man sagen können. Sonst würde man ja auch 40 Jahre politischen Kampf einfach als Absurdum führen. Und entsprechend haben liberale Kräfte, wir uns, die Grünen, sich den Staat eben auch anverwandelt, beziehungsweise kommt der Angriff von rechts gegen das, was an Errungenschaften da ist. Ehe für alle, eine tolerante Gesellschaft, dass man im Grunde leben und lieben kann, mit wem man will, dass eine Gleichstellung zumindest angestrebt wird zwischen Mann und Frau. Das wird alles attackiert. Eine Freiheit der Künste, eine unzensierte Presse, alles wird in Frage gestellt. Und deswegen haben wir eine andere Aufgabe. Wir sind jetzt nicht diejenigen, die das System, den Staat stürzen wollen, sondern wir sind diejenigen, die die erkämpften Freiheitsrechte weiter ausbauen wollen bzw. verteidigen. Ich glaube nicht, dass der Vergleich der Oberfläche, das ist richtig, ne, dass bis in die Sprache hinein Altparteien, wir sind das Volk, habe ich schon mit Bezug auf 89 gesagt, die da oben, wir da unten, die Verachtung des Establishments, und Establishment sind alle, die nicht in unsere Gruppe gehören, dass das sich strukturell sehr ähnelt. Ich glaube nur, das ist für jede neue Partei so. Also das ist einfach eine strukturelle Ähnlichkeit, wie jedes Fußballspiel mit dem Ball in der Mitte angepfiffen wird und 90 Minuten dauert. Aber aus den 90 Minuten, und dass der Ball immer auf dem Mittelpunkt liegt beim Anpfiff, kann man nicht ableiten, dass alle Mannschaften gleich sind. Das heißt, wir sollten uns nicht, wieder sollten sich die Grünen einreden, dass sie in dem Protest Fehler gemacht haben. Haben wir ja wahrscheinlich, aber der Protest selbst war kein Fehler. Noch kann man sagen, die Grünen, die Linken, die AfD, alle Protestparteien sind alle gleich, weil sie ja quasi 90 Minuten spielen, also die strukturellen Regeln der Opposition befolgen. Sondern man muss schon auf die Inhalte schauen. Man muss schon gucken, wofür Parteien und politische Bewegungen kämpfen. Und alles andere ist Blendwerk der Oberfläche.
Wir haben das eben schon ein paar Mal gestreift und sind so gar nicht richtig dabei hängen geblieben, obwohl mich das eigentlich total interessiert. Du hast lange zusammen mit deiner Frau vom Schreiben gelebt.
Ja.
Ihr habt da damals einen ganz schönen Schritt gewagt, ne? Einfach in diese Freiberuflichkeit auch reinzugehen und das dann auch noch zu zweit zu machen. Wie kam es eigentlich zu der Idee? Weil ich kann mir das echt schwer vorstellen, im Duo sozusagen kreativ zu sein.
Ja, das war auch ganz schwer. Das war nur eine, wenn du so willst, eine quasi privatpolitische Entscheidung. Wir waren uns klar, dass wir unser Leben zusammen verbringen wollen, dass jetzt eine gute Gelegenheit ist, Eltern zu werden. Wir waren vergleichsweise jung, 26, 27, und wollten aber nicht jetzt in so ein geteiltes Leben einsteigen, wo dann sich einer oder eine um die Kinder kümmert und der oder die andere dann das Geld verdient, sondern wir hatten schon den Plan, das gemeinsam zu machen. Und das Schreiben lag uns eben beiden. Ich hatte das immer gemacht. Andrea war hat Englisch studiert und war dicht in der englischen Literatur dran. Und dann haben wir angefangen mit Übersetzung, also um Geld zu verdienen.
Gedichte, glaube ich.
Gedichte,
ne?
Genau, englische Lyrik übersetzt. Damit verdienst du natürlich kein Geld in Wahrheit, weil das so anstrengend und schwer ist und keiner kauft englische Gedichtbände. Aber wir hatten Zeit, die Kinder waren noch nicht geboren und haben das quasi als Hobby gemacht und sind dadurch reingerutscht in diesen literarischen Betrieb. Und als dann unser erster Sohn geboren wurde, hatten wir noch, weiß ich nicht mehr genau, vielleicht ein halbes Jahr Stipendiengelder, die wir für die Doktorarbeit bekommen hatten. Es gab dann Kindergeld, es gab dann Elterngeld, hieß das, glaube ich, damals. Und wir hatten auf einmal wie so eine Art Grundeinkommen, nicht viel, aber vielleicht 1000 Mark oder sowas. Vielleicht waren es 1500 Mark im Monat zu dritt. Aber der Kleine hat ja immer nur Muttermilch getrunken und hat keine großen Kosten bis auf Windeln verursacht. Und dann haben wir einfach gesagt, wir nehmen jetzt diese Zeit, die wir, solange wir das da bezahlen können, und geben uns ein Jahr, wo wir alle anderen Jobangebote absagen, konzentrieren uns voll auf unseren ersten Roman. Und dann brauchen wir noch ein halbes Jahr, um einen Verlag zu finden. Wenn das schief geht danach, dann streichen wir das und ziehen wir los und einer von uns muss 9-to-5 arbeiten. Aber die Zeit geben wir uns. Und dann haben wir es gemacht und das hat wunderbar geklappt, erstaunlicherweise.
Krass, dann auch noch mit einem kleinen Kind. Ich habe selbst keine kleinen Kinder, aber ich kenne das von Freunden, die kleine Kinder haben, die jetzt so gerade Kindergartenalter vielleicht oder bald in die Schule kommen. Und das ist ja eigentlich auch schon ein Beruf für sich, ne?
Ja, also das war wirklich krass. Das war vielleicht die anstrengendste Zeit meines Lebens, viel anstrengender als das jetzt, weil man ja auch sein Kind liebt und eigentlich möchte man dauernd mit dem auf dem Spielplatz rumhängen oder den ins Bett bringen und wenn er dann schläft, die Hand halten und dann nebenstehen und das Schnaufen hören. Und also man will dann ja nicht weg sein und wir haben uns dann, natürlich werden die dann auch nachts wach und also wir haben uns dann im hohen Maße diszipliniert, dann auch, wenn erst der eine und nachher hatten wir ja dann schnell drei Kinder, also Zwillinge sind gekommen, dann auch nochmal zu arbeiten. Aber es war dann schon so, wenn du um 21 Uhr eigentlich auch nicht mehr konntest, musstest du erstmal einen starken Kaffee kochen, wieder das Herz in Pumpung bringen und dann dich 3 Stunden hinsetzen und miteinander reden und diskutieren und arbeiten. Und wenn der dann aber um 22 Uhr wach geworden ist und du hattest gerade deinen Koffeinrausch so richtig dabei, dann hattest du schlechte Laune, warst genervt. So, das ist es eben auch gewesen. Ne? Also war jetzt nicht nur, oh, ein Dichter sitzt unter dem Apfelbaum und träumt sich seine Romantik hin, sondern das war wirklich harte Disziplin und echt anstrengend.
Hast du so einen Tipp, wie man dann in so einer Situation, wenn man das schnell machen muss, kreativ auf Touren kommt? Also wie kommst du denn dann mit so einer hartgesetzten Zeit da überhaupt wieder rein? Du hast jetzt gerade mal 3 Stunden Zeit und dann müssen, weiß ich nicht, ja letztlich auch so ein paar Seiten geschrieben werden. Ansonsten ist der Tag arbeitsmäßig beim Teufel.
Ja, lernt man. Man kann das lernen. Schreiben ist, also vieles ist natürlich auch, muss einem so ein bisschen liegen, aber vieles ist auch ein Handwerk, wie gute Interviews machen oder einen Tisch schreinern oder ein Boot bauen oder weiß ich nicht was, eine Straße pflastern oder sowas. Also man kann sich das antrainieren, auf den Punkt konzentriert zu sein und die Sprache als Material zu nehmen und dann auch zu arbeiten. Das geht. Es ist nicht so dieses Träumen und vor sich hin und dann entweder küsst mich die Muse oder ich bin heute ungeküsst. So, das ist alles Bullshit.
Hattet ihr eine Rollenverteilung beim Schreiben?
Ich bin total tolerant und Andrea ist super streng.
Das heißt? Bei dir klingt das alles jetzt irgendwie machen, viel schludriger, wenn sie es nicht redigiert hätte, oder was?
Ich muss machen, was sie sagt, heißt es. Nein, wir hatten keine klare Rollenverteilung. Wir haben so gearbeitet, wie es gerade am besten passte. Wer sich gut konzentrieren konnte, hat geschrieben. Und im Kern haben wir uns dann die Texte gegenseitig vorgelesen und dann mündlich gearbeitet und daraus dann einen Text quasi gesprochen, was ganz gut war, weil es die Sprache verändert hat. Sie hat sie im Grunde unprätentiöser gemacht und dadurch ist quasi eine eigene Autorenstimme entstanden. Aber es setzt eben auch dann voraus, dass man eine gewisse Toleranz hat und miteinander redet und sich nicht nur streitet.
Fehlt dir das jetzt?
Das Schreiben fehlt mir schon, wobei ich das auch ähnlich wie die Kindheit ein bisschen verkläre. Es ist eben echt harte Arbeit auch. Ich schreibe ja viel, also Blogs, Reden, Aufsätze, Interviews und so weiter, aber eben keinen durchgängig langen und dann vor allem keinen literarischen Text. Und Das wird auch so bleiben, befürchte ich, weil auch aus Respekt vor meinem alten Beruf, ne, das war ja auch, es war halt ein Beruf und nicht nur ein Hobby, so nebenbei will ich jetzt meinen jetzigen Beruf vernünftig machen. Aber ja, fehlt mir schon. Mhm. Ich hätte unglaublich Lust, mich mal anderthalb Jahre zurückzuziehen und einen Roman zu schreiben.
Hast du noch so Ideen in der Schublade?
Ich habe 4 angefangene Romane, ein Drittel bis Viertel fertig in der Schublade.
Echt?
Ja. Aber die bleiben in der Schublade. Keine Chance.
Bist du dir so sicher?
Absolut. Also bis solange ich Politiker bin, bin ich mir sicher, dass es so ist.
Das war Durch die Gegend, Episode Nummer 31. Mit dem grünen Politiker Robert Habeck war ich unterwegs in Flensburg. Und wenn euch das gefallen hat, habt ihr vielleicht auch Lust auf die anderen Folgen. Da gibt's noch viele andere Spaziergangsgespräche, zum Beispiel mit Schorsch Kamerun, mit Maren Kräumann, mit Stefan Niggemeier, Nils Frevert, Hazel Brugger, Ralf König oder Margarete Stokowski. Die Musik zu dieser Episode, die kommt wie immer von Byrocratic von seinem Album Beats 2, lizenziert unter Creative Commons. Mehr zu den Tracks findet ihr auf durchdiegegend.4000herz.de. 4000 Hertz ist das Podcast-Label, bei dem Durch die Gegend erscheint. Da findet ihr noch viele andere spannende Sachen zum Hören, zum Beispiel den Elementarfragen-Podcast von Nicolas Seemack. Der macht auch Interviews und diesmal hat er sich unterhalten mit Maike, einer Medizinstudentin, die sich als zivile Helferin an der Seenotrettung auf dem Mittelmeer beteiligt hat.
Wenn mir jetzt jemand sagen würde, okay, du, morgen fährt ein Schiff raus, ich würde mich jetzt sofort in den Flieger setzen und wieder rausfahren. Das ist eigentlich auch... Ich würde sofort das wieder machen und sofort alles rein investieren, damit wieder so ein Schiff rausfahren kann. Und wenn ich nicht selbst drauf fahre, dann irgendjemand anderes, ist es mir total egal, aber dass diese Schiffe wieder rausfahren. Ja, weil jetzt gerade ersaufen ja so viele und das ist so, das macht mich so fassungslos, dass unsere Schiffe im Hafen liegen und draußen die Leute ersterben. Das finde ich so schrecklich.
Und die liegen im Hafen, weil sie nach wie vor durch verschiedene Mechanismen gehindert werden, das zu tun.
Sie werden einfach gehindert, dran rauszulaufen. Ja, das wird verboten.
Die Elementarfragen zum Thema Seenotrettung auf 4000 Hertz. Durch die Gegend kommt ungefähr in 4 Wochen wieder. Bis dahin sage ich euch vielen Dank fürs Zuhören und ganz besonderer Dank natürlich wie immer an die Kolleginnen und Kollegen von 4000 Hertz. Neulich war ich bei denen wieder mal im Studio, waren die gerade am Essen, üppiges Frühstücksbuffet, wie sich das so für Podcast-Entrepreneure gehört. Und ich so, kann ich auch was abhaben?
Ja, was willst du? Ein Fischbrötchen? Ja, welches? Ich nehme Lachs. Lachs, bist nicht von hier oder was?
Ich bin Christian Möller, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.
Eine Produktion von 4000 Hertz.